Thema Management und Mönche. Und als die Verantwortlichen wahrscheinlich vor über einem Jahr die Themen für dieses Jahr zusammenstellten, das war der Herr Hochhaus und der Pater Placidus, da haben sie wohl nicht geahnt, welche Ausmaße die Wirtschafts-, die Finanz- und die Börsenkrise bis dato dann weltweit annehmen würde. Vor allem die immensen Schulden einzelner Länder wie Griechenland und Spanien gefährden die Stabilität des Euro ganz bedenklich. Viele Menschen haben das Vertrauen in die Wirtschaftspolitik ihrer jeweiligen Regierung verloren, ja, und sie suchen inzwischen Wege, ihre Zukunft finanziell zu sichern. Es überrascht nicht, dass der Goldpreis fast täglich steigt. Interessant ist, dass in unserer modernen Zeit die alten Orden mit ihren traditionellen Methoden zu wirtschaften wieder Beachtung finden. Bekannte Mönche wie Anselm Grün, Notker Wolf oder unser Altabt Gregor Henkel Donnersmarck, die sich alle in Wirtschaft auskennen, ja auch unser Pater Karl Wallner, sie äußerten sich zu diesen Themen der jüngsten Vergangenheit mehrfach in Talkshows oder schrieben Bestseller. Keiner von ihnen jedoch hat in Wirtschaft promoviert und deshalb freuen wir uns umso mehr auf Pater Dr. Justinus Pech aus Heiligenkreuz. Pater Justinus wurde 1973 in Bad Soden, Hessen geboren. Er studierte Wirtschaft und Philosophie von 1993 bis 1998 in Frankfurt, Leipzig und Madrid. Und danach hat er 5 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet. Er begann danach das Studium der katholischen Theologie bei den Jesuiten in Frankfurt und promovierte parallel dazu in Wirtschaftswissenschaft. 2004 trat er dem Zisterzienserorden in Heiligenkreuz bei, legte letztes Jahr die ewigen Gelübde ab, wurde dieses Jahr im Juni zum Priester geweiht und ist mit seiner zweiten Promotion im Fach Dogmatik an der Elite-Universität der Gregorianer in Rom beinahe fertig. In wenigen Wochen wird er in Heiligenkreuz das Fach Dogmatik dozieren. Und nebenzu bist du auch noch Sekretär des Abtes jetzt geworden. Wir sind sehr gespannt, Pater Justinus, auf deinen Vortrag.
Hochwürdiger Pater Prior, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Geschätzte Mitbrüder, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, heute Abend hier zu sein. Auch erst mein zweites Mal, dass ich in Bochum-Stiepel selbst sein darf und auch die Schönheiten dieser Gegend etwas erkennen kann. Wenn man das Thema erstmal hört, Mönche und Management, dann fragt man sich, ist das eigentlich hier der adäquate Gesprächspartner, der jetzt hier vor Ihnen steht? Denn man könnte ja meinen, eigentlich sollten sich Mönche um das Gebet und den lieben Gott kümmern. Und davon bin ich auch fest überzeugt, dass das mein eigentliches Ziel des monastischen Daseins ist. Aber vielleicht kennen Sie das selbst aus der Familie oder Freundeskreis, wenn man eine bestimmte Anfrage bekommt, dann kann man da schlechterdings Nein zu sagen. Und nun stehe ich hier und versuche mit Ihnen gemeinsam einen kleinen Ritt durch Ordensgeschichte von 1500 Jahren zu machen, um dann in der Conclusio auch das Ganze auf heute zu übertragen. Gestatten Sie mir jedoch noch eine Vorbemerkung, sich im Laufe des Vortrages auch mit den Aktivitäten des Zisterzienserordens im Besonderen und nicht mit den gesamten Orden der katholischen Kirche zu beschäftigen, ergibt sich aus unserer eigenen Historie. Denn der Reformorden des 11. Jahrhunderts, was der Zisterzienserorden nun mal ist, wurde schon frühzeitig als Wirtschaftsorden und die Brüder als rodende Mönche bezeichnet. So viel vorneweg. Jetzt beginne ich, wie so meistens bei einem Vortrag, nicht nur am Anfang, sondern auch am Anfang der Ordensgeschichte. Und die liegt so im 3. Jahrhundert. Da haben sich das erste Mal so richtige Gesellschaft, also in gesellschaftlichen Gruppen Menschen zusammengefunden und zu sagen, ja, wir wollen ein monastisch, ein klösterliches Leben führen, Gott dienen, haben dabei aber auch sehr schnell bemerkt, ja, von irgendwas müssen wir ja leben. Und da hat man leichte Produkte erstellt, sowas wie Matten, Kerzen. Man hat Bücher abgeschrieben, aber im positiven Sinne, nicht so wie in der Schule. Und man hat Körbe geflechtet. Diese Waren wurden dann auch schon, wie wir das heute auch immer noch machen, auf Waren feilgeboten. Damals gab es eben halt kleine Marktplätze, heute nennen wir das Klosterladen. Und da beachteten die Wüstenväter immer auf einen redlichen Preis. Und bei allem Arbeiten und Verkaufen war immer auf das Schweigen zu achten, denn das war damals und heute auch ein sehr hohes Gut, was die Mönche für sich bewahren wollten, was dann aber auch heißt, dass um Preise nicht gehandelt wurde. Das Interessante für alle, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, ist, dass sich bereits in der Pachomius-Regel, ein Mönch des 3., 4. Jahrhunderts, die Arbeitsteilung findet. Also, dass immer jeder Mönch das tut, was er im Rahmen eines Produktionsprozesses am besten kann. Also es gab Schwerpunktsetzungen. Für alle Späteren, die Wirtschaft studiert haben, also jetzt in heutiger Zeit, wird immer Adam Smith genannt als derjenige, der die Arbeitsteilung das erste Mal schriftlich festgehalten hätte und auch erfunden hätte. Dieses wage ich doch an dieser Stelle mal in Frage zu stellen. Dann ging die Geschichte weiter. 80 Jahre später gibt es so die erste Regel des Basilius und auch da wird wieder auf die Notwendigkeit der Arbeit hingewiesen und auch auf die richtige, die redliche Gesinnung. Wenn Sie vielleicht diesen Gedanken schon mal im Hinterkopf halten, der redlichen Gesinnung, der wird nachher in der Conclusio noch einmal wiederkommen. Interessant ist, dass da in dieser Zeit schon die Materialbeschaffung und die Absatzwege einfach strukturiert sein sollten, wenig komplex. Das ist etwas, was auch in der aktuellen Wirtschaftsmode bei Unternehmensberatung vor 20 Jahren so das Produkt war, was man Unternehmen bei Beratungsprojekten verkauft hat, in dem eben gesagt wurde, man braucht ein Lean Management. So wurde das dann heute genannt. In der Regel des Basilius waren auch noch zwei Punkte, die man gleich nennen muss, mit einbezogen, nämlich Demut und Uneigennützigkeit. Denn man war der Überzeugung, dass es nur so gelingen kann, dass keiner auf den eigenen Vorteil bedacht ist, sondern alles als ein Dienst an der Gemeinschaft gesehen wird. Dieses findet sich auch später in der katholischen Soziallehre, dieser Gedanke wieder. Ob wir ihn aktuell wiederfinden, soll am Schluss bedacht werden. Kommen wir nun aber zu unserer Geschäftsgrundlage des Zisterzienserordens. Das ist das, was den Novizen vorgelegt wird, in die Hand gegeben wird, was wir auch jeden Abend ein Kapitel daraus lesen. Das ist die Regel des heiligen Benedikt, in diesem Hause sicherlich auch Ihnen als Besucher des Auditoriums gut bekannt. Und dort wird alles auf die Kurzformel gebracht, ora et labora et lege. Ihrem Gehalt nach ist sie sicherlich älter als der heilige Benedikt, der Prägung nach wohl etwas jünger. Aber in seiner Ordensregel findet sich, und er wird immer auch als Gründer des abendländischen Mönchtums ja bezeichnet, ein Ausgleich zwischen traditionellen monastischen Arbeitsauffassungen und den Bedürfnissen der Gemeinschaft auf der anderen Seite. Und dort auch wieder unter Berücksichtigung der Talente oder in heutigen Worten ausgedrückt der Kernkompetenzen eines jeden Einzelnen. Warum aber nun arbeiten? Könnte man ja fragen, man könnte ja auch durch Spenden leben oder dadurch, dass man vielleicht auch aus reichen Familien kommt und dort etwas mitbringt. Aber Grundlage des Arbeitens ist die Gefahr des Müßiggangs der Seele. Die sogenannte Arcadia, die in der Lasterlehre der Mönche einen großen Raum einnimmt und von der man richtig Angst hat als Mönch. Denn in diesen Momenten können die Dämonen über einen einfallen und uns sehr intensiv anfechten. Das heißt, wichtig ist hier, wir brauchen Arbeit, wir müssen sie zu festgesetzten Zeiten verrichten, denn auch ein Mönch neigt ab und an dazu, vielleicht wie auch ein Angestellter in einem öffentlichen oder privaten Betrieb, mal das Arbeitsleid versuchen zu minimieren. Also insofern ist es gut, dass für den Mönch die Arbeit fest eingeteilt ist und diese Einteilung auch eingehalten werden muss. Allerdings ist auch wichtig, dass der Ordensgründer, der heilige Benedikt, nicht nur wollte, dass die Mönche nur durch ihre Händearbeit sich ökonomisch erhielten, sondern dass es auch möglich war, die Ordensgelübde, also das, was wir in der Profess geloben, immer zu leben und die Arbeit nicht dazu führen soll, dass man das Gebet hinten anstellt. Noch dazu kann natürlich die Handarbeit insbesondere, die Arbeit im Allgemeinen, aber auch dazu führen, dass man sich eines demütigen Habitus eigen wird. Und gerade wenn man vielleicht auch bestimmte Tätigkeiten nicht outsourced oder nicht an andere abgibt, sondern die weiterhin für sich selbst tut, kann das zu der nötigen Demut beitragen. Also, wäre Monarchie sund, sind diejenigen, die wie unsere Väter und Apostel durch ihre Hände Arbeit leben. Dieses in Zurückgezogenheit und Stille. Aber auch hier ist schon wieder ein wichtiger Punkt hervorzuheben, dass es um die rechtschaffende Arbeit geht, und dass es um körperliche Arbeit geht, die nicht gänzlich erschöpft, überfordert oder dem geistlichen Leben abträglich ist. Es wird sogar über Handwerker in der Regel des heiligen Benedikt gesprochen und dass man auch jemand, der Handwerker ist, vor dem Laster der Ruhmsucht zu bewahren hat. Und er nicht vielleicht meint, nur weil er etwas jetzt besser kann, sei er auch mehr Wert, in Anführungszeichen, Wert gesetzt. Denn es könnte ja dadurch, dass einer meint, er sei etwas Besseres, und noch dazu, wenn er Mönch ist, sich auf die geleistete Arbeit etwas einbilden und dadurch subtil Macht ausüben, was für jedes soziale System schädlich, wenn nicht sogar zerstörend ist. Aber es bleibt ein Grundkonflikt in der Regel des heiligen Benedikt. Die Spannung zwischen der Aufforderung zur Handarbeit und auch zur schweren Handarbeit in Ausnahmesituationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass dieses aber auch nicht übertrieben werden darf und dem Gebetsleben und dem monastischen Proprium abträglich ist. Auch die Arbeit hat immer dem Fortschritt im geistlichen Leben zu dienen. Aber wenn wir jetzt diese Produkte im Kloster hergestellt haben, produziert haben, muss es ja jemand geben, der diese auch an den Mann bringt oder an die Frau, also irgendwie den Kunden, also zum Kunden bringt. Und da ist es ganz wichtig, und das ist für denjenigen, der im Verkauf zuständig ist, in den Klöstern unter den Mönchen, dass diese auch nichts für sich behalten dürfen, sondern alles immer dem Oberen abzugeben haben. Denn auch dadurch ist wieder dafür zu sorgen, dass eben im Kloster keiner mehr hat als der andere. Vielleicht auch ein ganz interessanter Gedanke, den man später, wenn wir nachher auf die Unternehmen blicken, nochmal reflektieren kann. So viel aber erstmal zum Einstieg zum heiligen Benedikt. Kommen wir nun zum Zisterzienserorden, also unserem eigenen. Und dabei ist erstmal zu sagen, die Zisterzienser bauen auf dem Arbeitsbegriff, der in der Regel des heiligen Benedikt festgelegt ist, auf und wollen gerade in Abhebung zu den damals im 11. Jahrhundert sehr starken klyniazensischen Mönchtum wieder auf den ursprünglichen Arbeitsbegriff zurück. Und in diesem Exordium Cistercensi, wir würden vielleicht sagen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, haben die Mönche sich eine eigene Wirtschaftsverfassung gegeben. Und mit einer Gründung des Klosters haben Mönche auch immer eine Schenkung erhalten. Das war vom Orden aus gefordert, dass die Schenkung von Lasten frei waren, weil es gab ja auch damals bereits Land, was jemand anders zugesprochen wurde, wo er Erträge ausbekommen hat, auch wenn er es selbst nicht erwirtschaftet hat. Einen gewissen Zins. Aber da waren dann unsere Ordensväter doch ganz klar, also wenn man uns was schenkt, dann soll es bitte auch eine richtige Schenkung sein und nicht etwas, wo wir dann wieder jemand anderen noch etwas abgeben müssen. Und wir durften von Anfang an zum eigenen Gebrauch Gewässer, Wälder, Weinberge, Wiesen, Äcker und Nutztiere, darunter fallen natürlich auch Schafe, besitzen und uns dadurch am Leben erhalten. Damit sollte es den Klöstern möglich sein, eben vom Handarbeit, von Ackerbau und von der Viehzucht zu leben. Man hat allerdings davon abgesehen, das wurde dann in der Barockzeit etwas nicht mehr so streng gesehen, dass man keine Tiere zu reinen Schauzwecken, also irgendwie Faunvögel oder ähnliches, haben darf, sondern wirklich Nutztiere. Nun kann man sich natürlich fragen, warum gab es damals so viele Schenkungen, warum gibt es heute weniger Schenkungen an Klöster? Da ist erstmal wichtig, das Schenken war ja nicht immer selbstlos, denn das hatte für den Schenker ja zwei Effekte. Einmal, er wusste, dass die Mönche für sein Seelenheil beten, aber das haben sie ja so oder so gemacht, ob sie nun was geschenkt bekommen oder nicht. Aber das Zweite, und das war für die damaligen Herrscher und Fürstenfamilien ja wesentlich wichtiger, dass die Mönche dieses Land urbar gemacht haben. Denn das waren ja oftmals, gerade im Wiener Wald, wo Heiligenkreuz auch eine große Gegend geschenkt bekommen hat, mehr oder weniger ein Urwald, nicht urbanisiert. Dort haben keine bzw. nur wenige Menschen gelebt und von einer geordneten Kultivierung des Bodens konnte gar nicht die Rede sein. Und wenn die Gründung noch dazu von Bischöfen ausging, auch mit einer Schenkung versehen, das ist ja hier nicht ganz unbekannt, dann hat man sich durch die Klöster einen Impuls für das geistliche Leben erhofft. Noch dazu ist wichtig, dass die Zisterzienser die benediktinische Regelauslegung, also wenn ich von Regelauslegung spreche, müssen Sie sich das so vorstellen, wie es ja immer ein Gesetz oder eine allgemeine Geschäftsbedingung gibt und man muss die dann je nach Situation auslegen. Und wir sehen ja auch am Grundgesetz, dass sich die Auslegung bestimmter Normen in den letzten 50 Jahren nicht unerheblich verändert hat. Und so sind die Zisterzienser wieder einen Schritt an die Ursprünge gegangen und haben gesagt, wir wollen das gerade in Bezug auf den Arbeitsbegriff und das klösterliche Wirtschaftssystem wieder etwas verschärfen. Und damit liegt auch bereits schon ein Proprium oder ein Erfolgsfaktor drin, dass die Klöster als selbstständige Wirtschaftseinheiten unabhängig von anderen Klöstern funktionieren sollten und damit auch klar von der Welt und allen ihren Versuchungen getrennt sind. Das heißt, Ziel war es, auch frei zu werden von dem damals herrschenden Feudalsystem. Besonders interessant ist hierbei noch zu nennen, dass die Mönche auf eigenen Bergen auch Eisenerz gewonnen haben. Ich kann jetzt nicht auf die ganz verschiedenen Formen des Wirtschaftens eingehen, aber möchte doch hier zumindest mal einmal hervorheben, dass die Mönche das Eisenerz gewonnen haben, es in eigenen Hütten verarbeiteten und dann auch wieder die Eisengeräte, die sie brauchten und auch verbessern konnten, für die Bewirtschaftung der eigenen Felder hergestellt haben. Und so sind einige wirtschaftliche Innovationen in Zisterzienserklöstern entstanden, dass man den Pflug dadurch, dass man das Eisen härter machen konnte, auch mit dem Pflug tiefer in die Erde kam, was im Folgejahr wieder einen Vorteil für den Ertrag aus dem Land, den man gewinnen konnte, hatte. Noch dazu, gerade in Heiligenkreuz sieht man das sehr schön, sind Zisterzienserklöster anders als Benediktinerklöster immer in Tälern gegründet, dort, wo mindestens zwei Flüsse zusammenfließen. Im Gegensatz dazu, die Benediktiner oftmals sich auf Hügeln wiederfinden oder Bergen sogar. Das heißt, wichtig ist hier für die Erfolgsgeschichte, es gab ständige Produktverbesserungen. Dadurch, dass gesamte Produktionszyklen in einem Haus stattgefunden oder in einem Unternehmen stattgefunden haben, wie wir heute sagen, waren sie in der Lage, aus den gemachten Erfahrungen des einen Jahres Verbesserungen im nächsten Jahr zu erzielen. Und hierdurch konnten, wir würden da von einem komparativen Konkurrenzvorteil sprechen, die Mönche einen Vorteil gegenüber anderen Klöstern und anderen Wirtschaftsbetrieben der damaligen Zeit gewinnen. Und für diese Entwicklung sind zwei Personen wichtig. Einmal Bernhard von Clairvaux, der mit solcher einer Begeisterung für das Christentum und das Mönchtum predigen konnte, dass die Klöster einfach angewachsen sind und es ständig zu Neugründungen kam. Und das zweite oder die zweite Person ist der Abt Stephen Harding, einer der Gründungsäbte, den man auch als den Topmanager des Ordens bezeichnen könnte. Ein weiterer Erfolgsfaktor dieses jungen Ordens waren sogenannte Granien. Wenn Ihnen der Begriff noch nie begegnet ist, ist das nicht weiter schlimm. Es ist einfach damit zu umschreiben, dass das Arbeits-, Wirtschafts- bzw. Betriebseinheiten waren, die von dem Kloster so weit entfernt waren, dass es nicht möglich war, jeden Tag von dem Haupthaus zu dieser Granie zu gelangen und auch nach dem Arbeitseinsatz wieder zurück. Das heißt, die vorgeschriebene Distanz war maximal eine Tagesreise. Aber auch dies ist wieder interessant, weil man konnte von dem Haupthaus aus kleine Niederlassungen gründen, die nicht monastische, klösterliche Niederlassungen im engeren Sinne war, sondern eigene Wirtschaftseinheiten. Und das hatte für die Produktion der Produkte einen großen Vorteil, weil man sich nicht nur auf die Produkte in der eigenen Region verlassen musste, was gerade, erlauben Sie nochmal den Verweis auf Heiligenkreuz, dort sehr schwierig war, weil die Witterung nicht besonders landwirtschaftsfreundlich ist, sondern man konnte auch in schon leicht wärmere Gegenden Granien hinsetzen, Granien gründen und damit auch bessere wirtschaftliche Erträge erzielen. Und so schreibt man heute auch in der Literatur, dass die Granien eine der Grundlagen des wirtschaftlichen Erfolges der Zisterzienser waren. Erst als sie, also die Granien, aufgrund der zurückgehenden Konversenzahl mehr und mehr Lohnarbeiter einsetzen musste, wurde dieser Eigenbetrieb zu kostspielig und teilweise sogar auch einfach unrentabel. Die ganze Geschichte des Granienwesens führt jetzt zu weit, um sie in extenso hier darzustellen. Aber was einfach noch wichtig ist, die Granien wurden von sogenannten Konversen geführt. Das war, man könnte ihn auch als Hofmeister bezeichnen, der einfach den Kontakt zwischen der Granie und dem Kloster aufrechterhielt. Und er war eben kein Mönch, sondern sein Vorgesetzter war der Zellerar. Man könnte ihn heute auch als Ökonom bezeichnen oder Wirtschaftsleiter des gesamten Klosters. Und so konnte vermieden werden durch dieses direkte Berichtswesen, dass der Hofmeister sich über Regeln hinweggesetzt hat und auch auf eigene Rechnung vielleicht hätte arbeiten können. Schon im 12. Jahrhundert erkannte man, wie wichtig ein geordnetes Überwachen der Waren-Ein- und Waren-Ausgänge war. Gerade durch dieses Granienwesen, was ja sehr abgelegen vom Kloster war, wo weder der Zellerar noch der Abt eben mal so hinfahren konnte, hat man ziemlich schnell erkannt, dass es so etwas wie Schwund gibt. Und ich glaube, dass das bis auf den heutigen Tag auch immer noch gefunden werden kann. Allerdings hat man hier zielgerichtet ein Art Bilanzwesen eingesetzt. Oder man könnte sogar neudeutsch von einem Controlling-System reden. Denn man hat bereits zu Beginn des Kalenderjahres einen Jahresplan aufgestellt, um zu wissen, wie viel Güter mussten pro Jahr erwirtschaftet werden, um das Gesamtsystem Kloster zu erhalten. Aber auch, wie viel musste nur von einzelnen Teilen hergestellt werden, um aus den Erfahrungswerten des Vorjahres nicht zu viel zu produzieren. Wenn man manchmal von wirtschaftlichen Problemen Klöstern in heutiger Zeit hört, und es ging ja auch jüngst ein Zisterzienserkloster aus der Eifel durch die Presse, dann könnte man sich fragen, ob sie nicht besser daran getan hätten, auf ihre Ordensväter zu hören. Aber man muss auch negative Punkte hier nennen. Denn es kam teilweise auch zu Aufständen auf diesen Granien. Mönche wurden als ruppig beschrieben und nahmen die Bedürfnisse ihrer Arbeiter vielleicht auch nicht ernst. Da könnte man als Historiker sagen, ist das jetzt nur aus heutiger Sicht zu kritisieren, aber es gibt auch aus Darstellungen aus dem 13. und 14. Jahrhundert Grund zu der Annahme, dass manche Mönche vielleicht etwas ruppig waren und dass es auch einfach Neid auf diesen wirtschaftlichen Erfolg der Mönche gab. Und so wurde Zitow um 1303 von königlichen Truppen verwüstet und dabei eben mal 14.000 Schafe einen Kopf kürzer gemacht. Dennoch halte ich fest, dass gerade das Granien-System, die Form des Controllings, die Form des Berichtswesens einer, wenn nicht sogar der wirtschaftliche Erfolg für die Zisterzienser-Mönche war. Denn sie haben ihr Wirtschaftssystem gerade unabhängig von der Gesellschaft entwickelt und sich nicht auf die Systematiken, die herrschten, zu stark eingelassen. Es ist aber auch klar, dass das gerade deshalb funktioniert hat, was Stephen Harding umgesetzt hat, weil dieser Prediger da an der Spitze des Ordens stand und dafür gesorgt hat, dass genug begeisterte Menschen für den Orden gewonnen werden konnten und auch die wiederum mit Begeisterung dabei waren. Und wenn das einmal funktioniert, dann kann sich das sehr leicht auch auf die nächste Mönchgeneration übertragen. Es sind aber auch zwei exogene Gründe oder zeitbedingte Gründe zu nennen, warum das Ganze so gut funktioniert hat. Das eine, weil die Zisterzienserklöster wurden von Zöllen befreit. Also sie hatten nicht nur einen Qualitätsvorteil, sondern auch einen klaren Preisvorteil zu bieten. Und das hat dazu geführt, dass sie einmal die Güter zu günstigeren Preisen anbieten konnten. Auf der anderen Seite waren sie auch in der Lage, höhere Transportkosten einzukalkulieren und die Güter noch weiter auf andere Märkte zu bringen. So hat das bekannte Zisterzienserkloster aus dem Rheingau seinen Wein über den Rhein bis nach Köln transportiert und hat dabei immer noch ein gutes Geschäft gemacht. Ein zweiter Grund ist darin zu sehen, das wissen Sie ja nur zu gut, es gerade ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zur Entwicklung des Städtewesens kam und sich dort Menschen wieder an einem Ort konzentriert hatten und Märkte gerade gut funktioniert haben. Weil man wusste, dort gibt es viele Menschen, da kommen viele hin und das erleichtert natürlich den Absatz der eigenen Produkte. Diese Handelstätigkeit führte rasch zu einem finanziellen Wohlstand des Ordens und bereits das Generalkapitel 1157, also 60 Jahre nach der Ordensgründung, zeitlicher Abstand, wenn wir heute 60 Jahre zurückdenken, dann sind wir so bei 1950, da hätte man vielleicht gerade zögernd von dem Anfang eines Aufbaus in Deutschland gesprochen. Also nach 60 Jahren nach der Ordensgründung musste sich das Generalkapitel schon bereits mit so schönen Fragen wie den Formen der Geldanlage beschäftigen. Und da wurde dann auch gesagt, welche Formen der Pfandleihe nicht zulässig sind und etc. Aber noch etwas zur wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte. Halten wir fest, dass die große Errungenschaft der Zisterzienser darin bestand, dass sie technologische Entwicklungen vorangetrieben haben, dass die Klöster untereinander vernetzt waren und organisatorisch das Management der Abteien ständig optimiert wurde. Die Äbte aller Klöster haben sich einmal im Jahr getroffen. Und allein überlegen Sie sich, was es bedeutet, von den unterschiedlichen Orten Deutschlands, Frankreichs, Dänemarks, Österreichs nach Frankreich zu fahren oder zu reiten, besser gesagt. Aber gerade durch diesen Austausch war es möglich, dass Neuerungen direkt in alle Filialklöster, in alle Niederlassungen übertragen werden konnten. Und halten Sie sich diese Zahl einmal fest, dass 50 Jahre nach der Gründung der ersten Zisterze gab es in Europa 300 Klöster mit 12.000 Zisterziensermönchen. Und bis 1350 hat sich diese Zahl noch einmal verdoppelt. Über den Erfolgsfaktor der Laienbrüder brauche ich hier sicherlich nicht zu sagen. Sie waren von der Chorpflicht teilweise entbunden oder ganz entbunden und haben sich dem Kloster angeschlossen, um für das Kloster zu arbeiten und mit auch an dieser, vielleicht nicht ganz uneigennützig, auch Erfolgsgeschichte teilzuhaben. Wer arbeitet nicht lieber für ein Unternehmen, was eine tolle Unternehmensgeschichte bereits mitbringt? Und das könnte man natürlich auch heute sagen, dass die katholische Kirche das Unternehmen ist oder der Multinational Player, der über die längste Erfahrung oder Unternehmensgeschichte verfügt und damit ein äußerst interessanter Arbeitgeber ist. Aber gut, das ist nicht Thema hier. Und deshalb möchte ich bereits zu zukunftsweisenden Punkten kommen. Die Arbeit ist für die Mönche Möglichkeit, Askese, Buße und Demut zu lernen. Das ist wirklich das erste Ziel der Arbeit. Es geht damit nicht um das, was produziert wird, um die Bücher, die geschrieben werden, um die Vorträge, die man hält. Der Eigen- bzw. wirtschaftliche Nutzen der Arbeit ist erst von sekundärer Bedeutung. Das heißt, es war auch immer wieder wichtig, welche Standorte für Klöster gewählt werden, damit gerade dieses verwirklicht werden kann. Der heilige Bernhard von Clairvaux, ich habe ihn schon zweimal genannt, dieser große Prediger der Anfangszeit, hat auch über den Arbeitsbegriff ausführlich reflektiert. Und er ist darauf eingegangen und hat auf die Geschichte von Maria und Martha mehrmals Bezug genommen und sogar in den Mittelpunkt seiner Betrachtung gestellt und dabei die Frage reflektiert, ist es nun besser zu arbeiten oder zu beten? Für ihn ist das Kloster ein Paradies, in dem das Vollkommenheitsideal gelebt werden kann und gelebt werden soll. Der heilige Humbert von Clairvaux, ebenfalls ein Mönch der Anfangszeit, ging sogar so weit, dass er sich selbst anklagte, weil er einige Tage vor seinem Tod nicht mehr in der Lage war zu arbeiten und es ihm so schwer fiel, sich als Kostgänger der anderen Mönche zu empfinden. Auch Isaac von Stella, eine weitere große Gestalt der Anfangszeit, berichtet oder schreibt besser gesagt, dass bei ihm die Vita Activa und die Vita Contemplativa, also das typische Beispiel von Maria und Martha, nicht als Gegensätze zu verstehen sind, sondern sich ergänzen, sich gegenseitig ergänzen. Und dieses entspricht auch, und das kann jeder von uns ja nachempfinden, der körperlich-geistlichen Doppelstruktur des Menschen. Ich zitiere hier etwas ausführlich aus einer Predigt des heiligen Bernhard. Nicht deshalb dürfen wir uns nämlich für die Predigt Zeit nehmen, damit wir nicht arbeiten, sondern wir enthalten uns manchmal von der Arbeit, um für das Wort Gottes frei zu sein. Weil aber der Mensch weder nur Fleisch noch allein Geist ist, kann er als Ganzer weder allein vom Brot, um dessen Willen wir arbeiten, noch allein vom Wort, für das wir uns freinehmen, leben, solange er teils als Vieh, teils als Engel existiert, bis er am Ende schließlich durch Christus, unseren Herrn, nach Vernichtung der Ähnlichkeit mit den Tieren, den Engeln Gottes gleich wird. Also auf die eben zitierte Bibelstelle übertragen bedeutet dies, dass der Verlust von Marthas Geschäftstätigkeit nicht automatisch zu der Andachtsfähigkeit von Maria führt. Denn Gott kann für Isaac von Stella auch und gerade im Tagewerk gefunden werden. Den Ackerboden mit der Händearbeit zu kultivieren, ist die vorgeschriebene Lebensform seit Adam, nach dem Fall und der Vertreibung aus dem Paradies. Das heißt, wer viel arbeitet und somit viel erhält, kann auch viel verbrauchen und dient damit allein am Ende wohl nur noch seinem Bauch. Dies widerspricht dem Gebot und dem Sinn der Enthaltsamkeit. Also wenn jemand viel erhält, dann dafür, dass er es sozial-karitativen Zwecken zuführt. Auch dieses war von Anfangszeit der Ordensgeschichte immer klar. Und so schreibt ein anderer großer Mann des Ordens und der damaligen Kirchengeschichte: Solange wir in diesem Körper, in diesem Exil, in diesem Land der Buße sind, sollen wir wissen, dass Gottes an Adam gerichtetes Wort, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, vorrangig unser Wesen und unsere Natur bestimmt. Aber auch noch einmal muss ich bei allem Lob über die Gründerväter des Ordens und über die Intelligenz, die diese an den Tag gelegt haben, das nochmal damit einholen, dass es einige Historiker gibt, die eben sagen, dass es drei Tatbestände waren, die die Wirtschafts- und Sozialverfassung des Zisterzienserordens nachhaltig beeinflussten. Die schon genannte Verstädterung, die Auflösung der Grundherrschaft und der Druck einer relativen Überbevölkerung, weshalb so viele Menschen auch in den Orden eingetreten sind, weil sie sich dadurch eine wirtschaftliche Existenzsicherung erwartet haben. Das führte aber auch wiederum zu der schönen Begebenheit, für den Orden glücklichen Begebenheit, dass viele Menschen, junge Menschen aus der sogenannten Middle Class in den Orden eingetreten sind und sich damit der Nachwuchs aus Teilen der Gesellschaft rekrutierte, die als gebildeter Nachwuchs bezeichnet werden konnte. Dieses intellektuelle Potenzial hat im 11. und 12. Jahrhundert der Zisterzienserorden abgeschöpft. Im 13. Jahrhundert gingen diese jungen Menschen, vermehrt zu den Franziskaner, Dominikaner oder Augustiner Mönchen. Auch das ist also interessant, sich nochmal vor Augen zu halten, dass es auch unterhalb der Orden so etwas gibt wie eine gewisse Wettbewerbssituation um den Nachwuchs. Dass es natürlich dort auch von den jungen Leuten Ansprüche gibt, warum sie in einen Orden eintreten und warum sie gerade jetzt in den Orden eintreten. Und so hatte dort im 12. Jahrhundert sicherlich der Zisterzienserorden einen ganz großen Competitive Advantage, einen Wettbewerbsvorteil im Markt der verschiedenen Anbieter des geistlichen Lebens, um das jetzt mal so auszudrücken. Es soll aber nicht verheimlicht werden, dass es natürlich auch einen wirtschaftlichen Niedergang gab. Im 14. Jahrhundert bestand der eben in der Folge des Entstehens von neuen Orden darin, dass dem Zisterzienserorden der Ordensnachwuchs fehlte, dass die Klöster ihre Güter nicht mehr sinnvoll bewirtschaften konnten oder wirtschaftlich sinnvoll bearbeiten und verwalten konnten und somit ein finanzieller Niedergang einsetzte, weil einfach zur Bewirtschaftung der eigenen Güter fremde Arbeiter angestellt und somit auch bezahlt werden konnte und damit die gesamte eigene Kalkulation der Produkte nicht mehr funktionierte. Ein zweites Problem waren die Äbte, die als sogenannte Kommendataräbte eingesetzt worden sind. Das sind Äbte, die von außen bestellt worden sind und als Äbte im Kloster eingesetzt wurden, allerdings keine Verbindung zu dem Kloster hatten oder ihre Verbindung darin bestand, auch ihren Eigennutzen zu mehren. Dennoch gab es auch in Klöstern, die die freie Abtwahl tapfer verteidigten, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Es fehlte an geeigneten Kandidaten aufgrund des Mangels an Ordensnachwuchs, um fähige Äbte zu wählen. Es kam zu Simonie, also Ämterkauf, und diese Einwirkung von außen durch die Einsetzung von Kommendatar-Ämten hat einfach zu eklatanten Fehlbesetzungen dann auch in der Folge geführt, weil auch der Kommendatarabt konnte ja dann die einzelnen Posten im Kloster besetzen. Damit wollte ich in einem zweiten Schritt gezeigt haben, wie es im Zisterzienserorden zu einem besonderen wirtschaftlichen Erfolg kam. Jetzt haben Sie aber ein Recht drauf, wenn Sie den Titel des heutigen Abends, ich möchte ihn einfach verkürzt wiedergeben mit die Benediktsregel oder Mönch und Management, möchte ich doch im dritten Schritt versuchen, einige Punkte nochmal auf das Heute und die heutige Situation zu übertragen. Pater Pirmin sagte eingangs ganz richtig, dass wir heute in einer wirtschaftlichen Situation stehen, die wahrscheinlich als eine der schwierigsten, nicht nur der letzten 50 Jahre bezeichnet werden kann. In Deutschland haben wir immer noch das große Glück, dass wir die Folgen davon überhaupt nicht spüren. Aber in auch Ländern der europäischen oder Peripherie, sprich Griechenland, Irland, Portugal, müssen durch Einsparprogramme, die hier nicht so bisher nicht vonnöten sind, müssen auch die einzelnen Rentner, Arbeiter, Angestellte schwere Einbußen hinnehmen. Und damit ist die Situation, die Wirtschaftskrise, viel konkreter. Von dem Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten von Amerika soll hier erst gar nicht geredet werden, da dort die Sozialabsicherung ja nicht bei weitem so gut ist wie in Mitteleuropa. Also wenn wir diese Situation sehen, möchte ich versuchen, an vier Punkten deutlich zu machen, wo man vielleicht hier lernen könnte. Der erste Punkt, den ich eingangs gesagt habe, ist die Gesinnung des Arbeitens. Also die Frage, mit welcher Arbeitseinstellung geht man an eine bestimmte Tätigkeit. Wir sehen dort ganz konkret, und das wurde auch in der FAZ, die ich hier als eine glaubwürdige Quelle zitieren möchte, ganz deutlich gesagt, dass wir in Griechenland das Problem haben und hatten, dass dort im staatlichen Bereich nur etwas funktioniert, wenn andere Geldmittel fließen. Man könnte das auch vereinfacht als Korruption bezeichnen. Das heißt, dort scheint es mir aus der Ferne und der Distanz eine Diagnose wagend darum zu gehen, dass es eine Gesinnung der Arbeit, so wie wir sie unterstellen wollen oder wie sie auch die Mönche in der Anfangszeit an den Tag gelegt haben, hier nicht zu gelten scheint. Denn es geht mir nicht um die Ehrlichkeit des Arbeitens, um das gute Funktionieren dessen, der Tätigkeit, die ich ausführen soll, damit das gesamte System funktioniert, sondern weil es der andere tut und nebenbei etwas verdient, kann ich es ja auch. Ein zweiter Punkt ist für mich die Frage nach Ziel und Zweck des Wirtschaftens. Also warum wirtschafte ich überhaupt? Und hier scheint mir bei aller Vorsicht auch eine große Veränderung vor sich gegangen zu sein, dass es eben nicht mehr um eine reine Produktion von Gütern und Dienstleistungen im engeren Sinne geht, sondern dass sich der Dienstleistungsbegriff im Finanzsektor seit der Aufhebung des Finanzsystems von Bretton Woods extrem verändert hat. Dass es eben heute, auch der steigende Goldpreis wurde vorhin angesprochen, ja nicht mehr darum geht, dass ich nur Gold kaufen kann und mir diesen Barren oder diese Unze dann in meinen Tresor stellen kann, sondern dass es darum geht, dass wir solche sogenannte Optionsscheine auf Gold kaufen können. Also nicht mehr ein wahres Produkt, sondern nur auf die Möglichkeit einer Preissteigerung uns einlassen können. Und hier hat sich Ziel und Zweck des Wirtschaftens verändert, denn es geht um so etwas wie Spekulation. Ein dritter Punkt scheint mir zu sein, wie steht es um die Nutzenmaximierung? Und hier korrelieren dritter und vierter Punkt, nämlich geht es um den Eigennutzen oder um den Gesamtnutzen eines wirtschaftlichen Systems. Dieses hat, glaube ich, nicht, ist nicht mit der Gesinnung des Arbeitens gleichzustellen, sondern ist von dafür noch einmal ganz klar zu unterscheiden. Wir haben auch wiederum, das geht schon auf Adam Smith in bestimmten Formen zurück, wurde gesagt, dass wenn jeder seinen Eigennutzen maximiert, dann würde auch der Gesamtnutzen eines Systems sich maximieren, eines Wirtschaftssystems. Am Ende des Tages, die sogenannte unsichtbare Hand regelt den Preis von Angebot und Nachfragen auf Märkten. Aber hier scheint mir genau ein schwieriger Punkt zu liegen. Denn es geht nicht mehr darum, auch den Gesamtnutzen eines wirtschaftlichen Systems im Auge zu halten, sondern es scheint mir zunehmend, eine gewagte These, ich weiß, um die Eigennutzenmaximierung zu gehen. Und es sei doch bei aller Vorsicht die Frage erlaubt, wenn von Josef Abs die Aussage noch stammte, dass als er bei der Deutschen Bank angefangen hat, und er wurde ja dann später auch Vorstandssprecher, der Unterschied zwischen im Gehalt zwischen dem Pförtner, der ihn immer unten am Empfang begrüßt hat, und dem damaligen Vorstandssprecher, so hieß es noch nicht, der Deutschen Bank, der Faktor 10 war. Also der eine hat 1.000 Euro und der andere 10.000 Euro bekommen am Monatsende. Wenn wir diesen Faktorenvergleich heute anstellen zwischen, meistens sind es ja heute zumindest bei der Deutschen Bank im Headquarter in Frankfurt, sind es Frauen an der Rezeption und dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank machen, kommen wir mit diesem Faktor 10 bei weitem nicht mehr hin. Noch dazu kommt ja das interessante Faktum dazu, dass selbst der Vorstandssprecher nicht derjenige ist, der das meiste verdient, sondern, wenn ich richtig informiert bin, ist es einer aus dem Bereich des Investment Bankings. Das heißt, hier scheint sich grundsätzlich eine Verschiebung vollzogen zu haben, die nicht mehr den Gesamtnutzen eines Unternehmens oder den Gesamtnutzen einer Volkswirtschaft in den Blick nimmt. Und da glaube ich schon, dass aus dem bisher Gesagten es starke Gründe gibt, warum man gerade bei einer sozialen Entität, bei einem sozialen System, bei einer Gesellschaft, bei einem Unternehmen oder auch halt bei einem Kloster, da ist es ja nun mal so, eben auch den Nutzen des Gesamten im Blick haben muss. Das würde, glaube ich, auch von den Vorständen heutiger Zeit keiner bestreiten. Ich wäre aber trotzdem interessiert zu erfahren, wie Sie diesen Unterschied in der Verschiebung der Gehaltsdistanz zwischen Vorstand und einfachen Arbeiter für sich rechtfertigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, jederzeit.
Ja, vielleicht darf ich mal etwas dazu sagen. Diese ganze Entwicklung, die hat ja wohl etwas mit der Gier des Menschen zu tun. Und vielleicht fehlt den Menschen heutzutage die Weltanschauung, die vielleicht Christen haben.
Damit haben Sie natürlich einen sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Frage danach, was bewegt den Menschen oder warum strebt er? Was ist sein Ziel? Was ist sein Zweck? Warum tut er etwas? Und da können wir nun zweifelsohne schon in den letzten 200 Jahren, wahrscheinlich sogar schon seit Kant in der Philosophie, eine Entwicklung wahrnehmen, die genau darauf aus ist, den Menschen anders zu erklären. dass sie den Menschen und sein Ziel, sein Streben vom Göttlichen versucht, klar abzukoppeln. Ich könnte das jetzt als Mönch und Christ werten, will das aber mal nicht tun. Dennoch ist die Frage, die auch innerhalb der Philosophie ja ungelöst ist und in diesem wirklich lesenswerten Beitrag zwischen der oder schriftliche Niederlegung der Diskussion zwischen Habermas und Ratzinger in der Münchner Akademie sich gerade in einer ganz besonderen Form widerspiegelt. Nämlich die Frage, was ist auch Sinn und Zweck und warum strebt man? Diese Frage beantworten am Ende des Tages, wenn ich das aus eigener Erfahrung sagen darf, natürlich auch, stellen sich erstmal auch die Manager für sich und fragen auch danach, aber sie haben halt keine Antworten am Ende des Tages, wie sie ein gläubiger Christ geben kann, wenn sie es jetzt nicht sind. Also das habe ich jetzt einfach für Ihre Frage mal so provokativ gegenübergestellt. Ob das immer das Bessere ist, das kann ich jetzt hier empirisch überhaupt nicht sagen, weil dann müsste man das ja wirklich auch mit anderen Weltreligionen vielleicht vergleichen. Und Ceteris Paribus hat man wohl immer gesagt, so de prima vista, dass die amerikanischen nicht-katholischen Christen wirtschaftlich erfolgreicher sind als katholische Christen. Das gilt es dann im Einzelnen vielleicht auch noch zu betrachten. Aber die Frage nach einem Wertesystem bleibt. Also was ist die Basis, auf der sich eine Gesellschaft aufbaut? Und das scheint mir bei allem die viel größere Frage der deutschen, der europäischen Gesellschaft zu sein, die über die Wirtschaftskrise hinausführt, weil sie nämlich eben nicht mehr wissen, was ist die Grundlage unseres Wertesystems. Aber das wäre auch eine andere Diskussion.
Ja, vielleicht nochmal die Frage nach den sozialen Rahmenbedingungen oder nach der sozialen Marktwirtschaft. Wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich den freien Wettbewerb habe, den Kapitalismus, dann habe ich mal einen guten Spruch gelesen, der hieß, Wettbewerb ist Krieg. Das heißt also, ich möchte eigentlich Marktanteile gewinnen zu Lasten meines Wettbewerbers, meines Mitbewerbers. Und jetzt, wenn man sagt, wir wollen die soziale Marktwirtschaft haben, dann geht es ja eigentlich auch in diese Richtung, dass man sagt, der Staat, der muss praktisch auch die Rahmenbedingungen setzen, wie Wirtschaften stattfindet, dass eben zum Beispiel Exzesse gar nicht stattfinden. Und jetzt hat sich ja in der letzten Zeit sehr viel geändert, auch ich denke mal an die Computer und an diese ganzen neuen technischen Möglichkeiten, die man hat. Und ich glaube, es liegt auch zum Teil daran, dass der Staat oder die globale Gesellschaft ist es ja mittlerweile, dass die gar nicht mehr in der Lage ist, diese Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das Soziale im Wirtschaften, also per Gesetz eben, per Ordnungspolitik, umgesetzt werden kann. Wie sehen Sie das?
Ich möchte mal mit der Frage nach der Ordnungspolitik anfangen. Es ist sicherlich richtig, dass die Rahmenbedingungen, also das, was der Staat setzen kann, für jedes wirtschaftliche System unabdingbar sind. Diese werden in Deutschland gesetzt, die werden in Europa zunehmend für uns zumindest gesetzt. Es ist aber eine Frage, die letztlich auf supranationaler Ebene zu behandeln wäre. Wenn wir heute sehen, dass in der Textilindustrie in Deutschland ja schon fast gar nichts mehr produziert wurde, dann ging es in den Osten, also den europäischen Osten. Dann wurde diese Produktionsstätten nach China verlegt und heute werden die Vorprodukte nicht mehr in China hergestellt, sondern bereits in den günstiger produzierenden Ländern in Afrika oder in anderen Teilen Asiens. Ich brauche Ihnen hier nicht dazu sagen, wie die Arbeitsbedingungen der Einzelnen aussehen. Das heißt, Ordnungspolitik ist nun mal wichtig für jedes Form des Wirtschaftens. Wir können aber die Rahmenordnung nur für unseren Rechtsbereich setzen. Ob Wettbewerb Krieg ist, ich könnte diesen Satz für mich so erstmal nicht übernehmen. Denn ich glaube, er unterstellt, dass wir einen Nullwachstum im Markt haben. In dem Moment, wo wir wachsende Märkte haben, das heißt, dass der Konsum eines Produktes in jedem Jahr steigt oder in jeder wirtschaftlichen Betrachtungsperiode steigt, dann kann auch ich von dem Dazukommenden die Marktanteile versuchen, für mich zu sichern. Oder wenn es ein stagnierender Markt ist, zum Beispiel nehmen Sie Waschmittel, da passiert in Deutschland nicht mehr viel. Aber dann kann ich versuchen, und nichts anderes tut ja Procter & Gamble und Henkel oder Persil und Dasch und Visier und Ariel und wie sie heißen, ja gerade durch sogenannte Produktinnovationen, ob das dann richtige Produktinnovationen sind oder marketingtechnisch getriebene Produktinnovationen, sei auch jetzt hier mal ausgeblendet, aber sie versuchen es grundsätzlich durch Produktinnovationen zusätzliche Marktanteile zu gewinnen, weil sie meinen, dass ihr Produkt den Nutzen des Konsumenten, nämlich ihre Wäsche, weißer macht, frischer macht oder besser ihrem Nutzen zufriedenstellt. Und von daher ist dann nur die Frage, wie wird dieser Wettbewerb im Kern betrieben? Also wie arbeiten die Handelsvertreter oder die Marketingabteilung? Und auch da gibt es natürlich für uns erstmal wieder Normen, die wir haben, was in der Werbung wie gesagt werden darf und was nicht. Und da gab es, glaube ich, letzthin auch gerade mit irgendwelchen Produkten für Kinder, die das sind irgendwelche Bonbons, wo gesagt wurde, da würde man besonders viele Vitamine gesund naschen. Und dann einfach die Frage war ja, aber wie viel Zucker ist da drin? Und da hat sich das Gesunde dann wieder relativiert. Aber insofern, da gibt es natürlich dann auch wieder Rahmenordnungen. Insofern ist es die Frage, wie wird dann dieser Handel, also wie wird dieser Wettbewerb dann betrieben oder wie wird dieser Vertrieb der Produkte betrieben? Und da haben wir zumindest, glaube ich, das für Deutschland schon eine klare Rahmenordnung, wie so etwas gemacht werden darf. Und das haben wir auch gerade gesehen, welchen Imageschaden eine Versicherung dadurch erleiden kann, wenn sie Prämien an ihre Vertreter oder zumindest an die übrigen Chargen der Vertreter zahlt, wo jeder von uns sagen würde, nee, also bei der Versicherung muss ich nicht unbedingt ein Produkt kaufen.
Ich würde mich mal dafür interessieren, wie die Wirtschaftsstruktur von Heiligenkreuz heutzutage aussieht. Sicherlich weniger Viehzucht und Ackerbau, sicherlich sehr viel Dienstleistung im weiteren Sinne über die Hochschule und vieles andere. Wie betreiben Sie das? Nach welchen Prinzipien betreiben Sie das? Und inwiefern unterscheidet sich das von einem modernen weltlichen Dienstleistungskonzern? Ich bleibe jetzt extra in der Sprache, ich weiß ja, dass wir kein Konzern sind, sondern sind ja ein Kloster, das ist ja schon was anderes. Und was können wir anderen, die wir in einer Produktionsgesellschaft beispielsweise arbeiten, die in den weltweiten Markt eingeflochten ist, was könnten wir eventuell davon lernen?
Gut, also zur aktuellen Situation, da müssen Sie natürlich jemand fragen, der sich damit auskennt, und das ist bei uns im Hause dann auch erstmal der Ökonom, der das Ganze verantworten muss. Und es gibt unterschiedliche Geschäftsfelder, das ist richtig. Sie haben unter anderem jetzt Landwirtschaft genannt, die wir auch immer noch haben. Natürlich auch die Hochschule ist ein Geschäftsfeld, nur das ist eben halt kein gewinnbringendes Geschäftsfeld. Das ist vielleicht eines der bekanntesten, was Heiligenkreuz hat. Aber jeder, der Bildung anbietet und davon nicht von Seite des Staates oder von Seite der Kirche unterstützt wird, sondern nur durch die eigenen Studiengebühren, die wir natürlich nur in geringem Maße erheben können, leben muss, ist das sicherlich kein positives Geschäft, was Gewinne abwirft, aber soll es ja auch nicht, sondern im Kern ist es erstmal etwas, was wir mit bezahlen. Und wenn ein Dozent aus dem eigenen Hause, ein Mönch dort lehrt, bekommt er natürlich kein Gehalt. Das erscheint in der Bilanz der Hochschule natürlich überhaupt nicht, während Sie müssen, wenn Sie einen externen Professor haben, dann müssten Sie den natürlich auch irgendwie bezahlen. Zumindest in geringem Maße können wir das auch nur. Aber von daher ist das kein einträgliches Geschäft. Insofern muss man eher, glaube ich, nochmal mit der theoretischen Brille an Heiligenkreuz herangehen und schauen, was sind eigentlich die Geschäftsfelder, die zukunftsträchtig sind? Was glauben wir, sind die Geschäftsfelder, die uns für das monastische Leben wichtig sind, von denen wir glauben, dass sie zu uns als Kloster gehören? Und dann kann man da natürlich auch gucken, wie können wir diese entwickeln? Wie kann man vielleicht auch zusammen mit anderen Klöstern bestimmte Produktmixe erstellen? Und wie macht man so eine Analyse? Da würde ich wahrscheinlich auch wieder davon versuchen, erstmal von der Wirtschaft zu lernen und Fragen, die ja auch nichts anderes machen, wenn Berater in Unternehmen kommen und eine Analyse dort fahren in dem Bereich, was können wir für neue Produkte anbieten. Erstmal die Frage, was ist denn unser Vorteil oder wo sind unsere Stärken, die wir als Unternehmen oder als Kloster in diesem Fall natürlich haben? Also eine Stärken-Schwächen-Analyse Neudeutsch eben die Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats anzuschauen. Das ist so eine schöne Matrix, die wird bei Unternehmensberatung auch sehr gerne verwendet. Und dann kann man daraus vielleicht herleiten, was sind bestimmte Dinge, die wir im Markt für Kirche, im Markt für monastisches Leben anbieten wollen. Also insofern würde ich den Lernprozess erstmal andersrum für uns sehen.
Herr Doktor, Sie waren mir leider ein bisschen zu sehr betriebswirtschaftlich. Ich hätte also ein bisschen mehr volkswirtschaftliche Weitersicht gehabt und von Ihnen jetzt als Theologen, Mönch, Priester vielleicht auch ein bisschen auf die Wirtschaftsethik hingewiesen. Eine Sache ist, wie funktioniert Wirtschaft, Wirtschaftstechnik, gut, Betriebswirtschaft, das ist gut. Aber für mich wäre jetzt die Frage, die hinausweisende, wozu wirtschaften wir denn? Und die Mönche haben wir wahrscheinlich auch als Motiv, das klang vorhin schon bei der ersten Frage an von Adolf, andere Beweggründe gehabt zu wirtschaften. Oder man könnte heutzutage auch fragen, Sie haben dargelegt, was Sie für einen Arbeitsbegriff haben. Und es ist ja ein Unterschied, ob die Arbeit dem Menschen dient oder dem Egoisten dient. Also wie ist da die? Das sind ja doch Beweggründe. Und da ergibt sich natürlich vom Menschenbild her ein ganz anderer Ansatz. Und ich hätte also ein bisschen vielleicht habe ich einen Hinweis. Also in diese Richtung hätte ich vielleicht mehr erwartet und hätte dann so ein bisschen Maxime oder Leitsätze erwartet, dass es eben die Wirtschaft, dass wir nicht ohne Wirtschaft Ökonomie auskommen, das ist ganz klar, aber es ist eben immer das Übermaß. Ob ich den Hals nicht voll kriege, ob das über Gebühr bewirtschaftet ist, Wirtschaft betrieben wird oder ob ich das mit einer bestimmten Einschränkung tue. Und da kann man auch schlecht wahrscheinlich hier die selbstlosen Mönche mit heute mit Arbeitnehmern vergleichen, die nun eben auf das Einkommen auch angewiesen sind. Aber ich wollte auf ein paar, hätte gerne gehört wollen, auf ein paar Leitsätze hinaus. Was begrenzt denn wo nehmen wir Regulative her? Und da bin ich auch wieder bei der ersten Frage. Ein Christenmensch, der wirtschaftet, wird noch vielleicht, so er kein Atheist ist, noch sein Gewissen haben und irgendwann am Abend sich fragen, habe ich richtig gewirtschaftet, gehandelt, was ist gut, was ist schlecht? Und da frage ich mich, ob sich das die heutigen Banker noch gestellt haben. Also da würde ich nicht nur bei Betriebswirtschaft bleiben. Ich würde dann sagen, handle ich verantwortlich, was ist gut, was ist schlecht? Und wird die Frage noch gestellt? Und ich würde auch nicht alles, wie das die alten gemeint, also soziale Marktwirtschaft war ja auch die Frage, die hier gestellt wurde und ich bin überhaupt nicht dafür, dass er sagt, wenn es dem Einzelnen, dem Egoisten gut geht, geht es auch der Gemeinschaft gut und der Markt wird es im Übrigen schon regeln. Also ich würde ein bisschen in diese Hinsicht, hätte ich mich gefreut, wenn da vielleicht so ein paar Hinweise gekommen wären. Vielen Dank.
Gut, zur volkswirtschaftlichen Perspektive, da kann ich eigentlich nur ganz kurz antworten, ich habe halt einfach unterstellt oder angenommen, dass es ein herrschendes Wirtschaftssystem zurzeit gibt, über das man natürlich diskutieren nicht nur kann, sondern meines Erachtens auch muss. Nur war dieses eben bei dem Titel Management und Mönch, da ist es eben dann doch etwas reduziert worden. Die gesamten volkswirtschaftlichen Fragen, die sich auch in dieser Krise stellen, die sind nochmal ganz andere. Sie merken es ja nur daran, wenn so etwas diskutiert wird wie die mögliche Insolvenz Griechenlands, die innerhalb von bestimmten wirtschaftlichen Kreisen natürlich vor einem halben Jahr schon intensiv diskutiert worden ist. Und man so langsam jetzt weiß, versucht einfach die Märkte vorzubereiten auf einen möglichen Worst Case, der eintreten kann und der, so scheint mir es zumindest, auch eintreten wird. Und da ist es dann nicht mehr mit, meines Erachtens nicht mehr mit Handlungsmaximen getan, sondern hier muss jetzt eine Möglichkeit gefunden werden, wie man auch die einzelnen Marktteilnehmer langsam darauf vorbereiten kann, dass es einfach zu Ausfällen nehmen wir jetzt einfach mal eine große deutsche Versicherung oder gerade eine große deutsche Bank, die mehrere Millionen oder Milliarden an Schuldverschreibungen bestimmter Länder halten, die jetzt als Krisenländer bezeichnet werden, und dass die eben darauf vorbereitet sind, was passiert mit meiner Bilanz, wenn dieses Papier nichts mehr wert ist oder nur noch die Hälfte wert ist. Und da hat man, glaube ich, schon einfach aus der Lehman Brothers Pleite gelernt, die ja über Nacht beziehungsweise letztlich innerhalb von 48 Stunden entschieden worden ist. Das Ganze liest sich wirklich wie der beste Kriminalroman, wie diese 48 Stunden innerhalb der Lehman-Zentrale abgelaufen sind. Und dass man hier, ohne jetzt Politik machen zu wollen, aber schon, mir scheint es zumindest so, dass da die beiden Hauptakteure, Präsident Obama und Frau Dr. Merkel, schon aus dieser Pleite gelernt haben, dass man Märkte auf bestimmte Dinge vorbereiten muss. Und auch wenn man jetzt sagt, das kostet vielleicht mehrere Milliarden, auch den deutschen Steuerzahler, dann muss immer bedacht werden, was wären auch die möglichen Opportunitätskosten. Und die Opportunitätskosten der Pleite einer Investmentbank von vielen war nun mal gewesen, dass die gesamte Weltwirtschaft ein Jahr sehr tief reingerutscht ist und die USA da heute noch nicht rausgekommen sind. Aber das ist dann ein ganz anderer Horizont.
Ja, ich will auch noch mal auf die Gesamtproblematik eingehen. Und zwar ist die ethisch-moralische Seite klar. Die ist im Argen, weil es ja im Augenblick die Globalisierung gibt, die heute noch nicht angesprochen wurde. Ein Grundproblem bestand in der Weltwirtschaft durch eine Weltwirtschaftsgesetzgebung. Bretton Woods hatten Sie erwähnt, der IWF, die Weltbank und die Zentralbanken wirken hier stark mit, die Kredite vergeben und entscheiden, wem sie die Kredite vergeben. Es ist auch der Prozess, dass mehr Geld in den Kreislauf gegeben wird, als Güter produziert werden. Früher war das ja ein Verhältnis 1:1 quasi. Hier haben sich Kapitalmärkte gebildet, die vollkommen sich befreit haben von dem, was auf der produzierten Seite geschieht. Und dadurch wird mit Geld spekuliert. Und was noch eine Rolle spielt, ist Macht. Geld ist Macht und mit Macht kann ich sehr viel initiieren. Also Wettbewerb wurde angesprochen. Wettbewerb, wenn er sehr breit gefächert ist, ist gut. Aber mit Geld und mit Macht wird Wettbewerb ausgeschaltet. Ja, das sind alles Probleme. Und die also hier eine große Rolle spielen, dass Ungerechtigkeiten, extrem große Ungerechtigkeiten in der Welt grundsätzlich da sind. Schon von Bretton Woods her und von der Weltbank her wird die Welt nicht richtig mit Krediten bestückt. Wir müssen doch den armen Menschen in Afrika auch Kredite zukommen lassen, wird ja auch gemacht, aber in welchem Verhältnis? Ja, hier ist also eine grundsätzliche Problematik da. Das Zweite ist, dass seitdem wir die Globalisierung in der vollen Form haben, ist auch unsere Sozialmarktwirtschaft nicht mehr so, dass wir die selber ethisch-moralisch im Griff halten können, sondern da sind jetzt Weltmärkte. Jeder an der Börse und überall weiß, welcher Preis in welchem Land und. Da ist also jetzt Welthandel und dieser ist durch keine ethisch-moralischen Gesetzgebungen und Normen im Augenblick im Griff zu halten, sondern da ist jetzt so richtig die freie Wirtschaft da, also der Kapitalismus eigentlich, und der muss jetzt auf internationaler Ebene erst wieder, also die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, die wir geschaffen haben, muss eigentlich, das werden die anderen Länder nicht so einfach übernehmen wollen, aber da muss die Politik jetzt hingehen, dass hier so etwas geschaffen wird, wie wir es als soziale Marktwirtschaft kennen, auf europäischer Ebene, ja auf Weltebene. Erst dann werden die Dinge besser werden. Das andere Problem ist jetzt hier mit Griechenland, dass hier ein zu großes Gefälle ist. Griechenland ist viel kleiner, Deutschland ist riesengroß, Frankreich und so weiter. Da sind ganz andere soziale Bedingungen und wirtschaftliche Bedingungen und die können im Wettbewerb im Augenblick nicht mithalten, weil sie sich alle total verschuldet haben, die Länder, die Sie angesprochen haben. Und das ist eine Problematik innerhalb der EU. Sollen wir jetzt immer das Geld dorthin schicken, für alle Zeiten, für die nächsten 20 Jahre? Oder müssen wir nicht fordern, dass dort die wirtschaftlichen Bedingungen im eigenen Land auch
gewissermaßen selbst zunächst mal reguliert werden. Das ist ja jetzt das Problem mit Griechenland. Wird Griechenland ausscheiden müssen, vorübergehend aus der EU, oder werden sie das selbst irgendwie wieder in den Griff bekommen? Darum geht es ja im Augenblick. Vielen Dank.
Erlauben Sie, dass ich hinten kurz anfrage. Es geht nicht darum, ob die Griechenland aus der EU aussteigt, sondern ob Griechenland aus der Gemeinschaft, der Währungsgemeinschaft austritt. Ich möchte aber dann doch noch vielleicht hier mal etwas, eine andere Seite beleuchten aus dem Potpourri, das Sie genannt haben. Und zwar haben auch deutsche Konsumenten aus dem, was Sie eben mit Globalisierungstendenzen aufgezeichnet haben, auch nicht schlecht gelebt. Und wenn man von der Freiheit der Kapitalmärkte spricht, möchte ich hier nicht die Frage stellen, wie viel von Ihnen direkt oder indirekt an der Deutschen Telekom beteiligt waren und Manfred Kuhruck geglaubt haben. Ich möchte hier auch nicht die Frage stellen, wer von Ihnen private Rentenversicherungen abgeschlossen hat und gerade die ja auf Kapitalmärkten investieren und diese Erträge erwirtschaften und von denen natürlich dann auch jeder Einzelne wieder partizipiert. Mir scheint dort ein Feindbild gegenüber den Kapitalmärkten, die sich von den Gütermärkten abgekoppelt haben, etwas zu kurz zu greifen. Ich meine hier doch sehen zu können, dass dieses Wirtschaftssystem viele positive Folgen in sich birgt und auch hat. Und bevor ich ein gänzlich anderes Wirtschaftssystem initiiere, auch Weltfinanzsystem initiiere, würde ich eher versuchen, an dem Herrschenden die nötigen Korrekturen, die ja auch diskutiert werden, vorzunehmen. Begriff, der vielleicht einigen von Ihnen schon bekannt ist, ist ja diese sogenannte Tobin-Steuer auf Finanztransaktionen, dass man eben halt auch sagt, wir müssen bestimmte Formen von Finanztransaktionen einfach teurer machen, damit sie sich nicht mehr lohnen. Und gut, aber das vielleicht nur dazu. Dann noch eine Frage. Ja.
Ja, dir spukt das Wort Wettbewerb sehr rum. Das, wie ich das so sehe, wäre doch Wettbewerb erstmal die Folge einer Überproduktion der Dinge oder Leistungen, die im Wettbewerb sind. Und aus meiner Kindheit und Jugend und vieler der hier sind Kindheit und Jugend, dürfte doch Schlange stehen und alles sowas noch ein lebhafter Begriff sein. Also insofern ist Wettbewerb erst doch mal ein Zeichen von Überangebot irgendwelcher Produkte und Leistungen. Und deswegen gibt es dann die nächste Kategorie, ist es ein Käufermarkt oder ein Verkäufermarkt? Bei Schlange stehen ist das der Verkäufermarkt und bei Wettbewerb ist es der Käufermarkt. Ob man nur das oder das damit tut mit dem Geld. Und das lässt sich doch mit der Steuer, das ist das schöne deutsche Wort, in anderen Sprachen ist das nicht so deutlich, sehr gut eigentlich steuern, wenn man weiß, wie und was, wohin man steuern will. Und als Beweis dazu heute noch gilt der Spruch von Alfred Krupp, 200 Jahre wird die Firma jetzt gar nicht alt, wird in Essen, wo ich herkomme, gut gefeiert. Der hat gesagt, der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein, dann bringt Arbeit Segen, dann ist Arbeit Gebet. Dabei auch die Frage jetzt an Sie, wird irgendwo im klösterlichen oder kirchlichen Bereich in dem Sinne, Ite Missa est, so übersetzt, dass im Wirtschaftsleben, zum Beispiel bei Krupp oder in anderen Firmen, was dabei rauskommt, und die charakteristische Erfahrung bei Ihnen dürfte sein, dass sobald Fremdarbeiter mit zu hohen Kosten ins Bild kamen, die Sache schwierig wurde. Und heute dürfte es vielleicht mit den Gewerkschaften ähnlich aussehen, dass die arbeitsintensiven Betriebe unter den anderen Betrieben, die das Geld einfacher verdienen, auch leiden. Vielleicht Krankenhäuser haben es schwer, Bergbau hat es schwer, andere haben es wieder leichter. Sie haben die Beispiele gerade genannt. Kleiner Potpourri.
Ja, vielleicht darf ich da einfach Ihre Frage zum Schluss dazu nehmen und vielleicht den Punkt, den Sie so schön nannten, mit der Steuer und der Steuerungsfunktion von Steuern zu beschließen und damit zu sagen, dass es einfach zwei grundlegende Theorien ja dahinter gibt. Die eine, das ist die in Amerika, vereinfacht ausgedrückt, forcierte, dass man eben halt sagt, die Aufgabe des Staates ist, für die äußere und innere Sicherheit zu sorgen und sonst möglichst nicht in den Wirtschaftsprozess einzugreifen. Davon hebt sich natürlich sehr deutlich, wie Sie alle wissen, die deutsche grundgelegte Theorie demgegenüber ab, dass wir eben sagen, dass wir Steuern in alle Einzelheiten versuchen, als eine Steuerungsfunktion einzusetzen, bis hin dazu, in welche Straßen man in Städte jetzt noch fahren darf, aufgrund irgendwelcher Plaketten, die man dann haben muss. Und da gibt es einfach ganz unterschiedliche Ansätze, die auch lang und breit in der philosophisch- und Wirtschaftsgeschichte diskutiert worden sind. Und insofern muss man halt immer sehen, welche Theorie ist unsere Grundlage. Und das ist dann auch wieder der Punkt zu der vorhergehenden Frage, warum es einfach Diskussionen darüber gibt, ob man bestimmte Finanztransaktionen besteuert oder nicht. Und da muss dann am Ende einfach das bessere Argument siegen. Und ich glaube schon, zumindest wenn ich das für diesen einen Teil sagen darf, die handelnden Akteure sich da ihrer Verantwortung bewusst sind und dieses auch umsetzen werden, bei allen Schwierigkeiten, die aufgekommen sind, die wir auch sehen und die auch noch viel dramatischer, glaube ich zumindest, werden. Aber letztendlich hat ja keiner von den handelnden Akteuren ein Interesse daran, dass dieses ganze System nochmal so eine Bruchlandung hinnimmt, wie bereits nach einem Jahr vor Lehman. Also in diesem Sinne, vielen Dank.
Wir danken sehr dem Pater Justinus für diesen kompetenten Vortrag und Sie merken bei diesen 82 Mitbrüdern, wie breit das Spektrum, das Wissen dieser einzelnen Männer ist, die zum Kloster gehören. Und wir sind wirklich sehr stolz auf Pater Justinus und ich bin auch gespannt, wo er noch wirklich überall eingesetzt werden wird. Heute ist noch ein weiterer Ordensmann zu uns gekommen, und zwar hier nach Stiepel. Sie haben ihn vielleicht schon entdeckt, Frater Nathanael Diek. Ab heute gehört er zur Gemeinschaft in Bochum-Stiepel. Er hat sein Noviziat beendet und wir heißen ihn ganz herzlich willkommen bei uns. Ich darf auf das nächste Auditorium aufmerksam machen in 2 Wochen. Ganz, ganz anderes Thema vom Sinn und Unsinn katholischer Sexualethik. Die Kirche zwischen moralischem Anspruch und freudloser Wirklichkeit. Es spricht zu uns Professor Dr. Peter Schallenberg. Er unterrichtet in Paderborn Moraltheologie und Ethik. Dienstag, 27. September, 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt allen einen schönen, gesegneten Abend und alles Gute bis zum nächsten Mal. Applaus